heute will ich euch mit Ihnen nehmen in eine biblische Begebenheit, wo es ums Versagen geht. Ich glaube, es ist niemand unter uns da, der sagt, ich will versagen. Wir wollen alle nicht versagen. Egal, ob in der Ehe, in der Familie, im Beruf, wo auch immer in Beziehungen, wir wollen nicht versagen. Aber es passiert gleich. Und ich will euch jetzt den Bibeltext nicht vorlesen, sondern euch einen Ausschnitt zeigen aus einem Jesus-Film, wo es ums Versagen geht. Wie schnell sind wir dabei, wenn wir die Geschichte lesen und sagen, Petrus, du hast völlig versagt, über ihn zu urteilen. Wenn wir die Geschichte anschauen und in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass Petrus der Einzige war, der nicht komplett weggelaufen ist. Er ist der Einzige, der in der Nähe von Jesus war, der auch Blickkontakt hatte. Er hat ihn eigentlich nicht verloren wollen. Er hat sein Versprechen halten. Er hat gesagt, wenn alle dich verlassen, ich tue es nicht. Und er wollte ernsthaft zu seinem Versprechen stehen. Und der Petrus ist trotzdem gegangen, obwohl er nicht gewusst hat, was auf ihn zukommt. Er hätte eigentlich ahnen, dass man ihn erkennt. Dort. Er war ja 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er war eigentlich in dem Moment mutiger gewesen, wie alle anderen. Er will sein Versprechen halten. Jesus hat ja seinen Namen umbenannt. Er hat ihm zum Namen Simon den Namen Petrus gegeben. Und Petrus heisst Fels. Der Starke. Der, der felsenfest steht. Und der versagt jetzt. Der Starke, der versagt. Er hat sein Versprechen gebrochen. Und er fragt sich wahrscheinlich so in seinem ganzen Empfinden, schaut, die Jünger sind ja alle immer noch der Meinung, Jesus wird uns von der Unterdrückung der Römer befreien. Sie haben gewartet auf den Moment, wo er zum König eingesetzt wird und sie von dieser Herrschaft, von dieser Unterdrückung befreit werden. Und der Petrus hat sich vielleicht immer noch gefragt, was geht gerade ab? Was passiert jetzt da? Warum zeigt Jesus nicht endlich seine Macht? Warum zeigt Jesus nicht, wer er ist? Und als der Hahn gereiht hat, dann hat sich der Petrus an die Worte von Jesus erinnert und hat in dem Moment gemerkt, ich habe total versagt. Der, der von Jesus zugesprochen bekommen hat, du bist der Starke, du bist der Fels. So hat er sich oft auch gefühlt. Aber er hat völlig versagt und brüllt bitterlich. Und er kommt der Moment von der Kreuzigung. Unfassbar für ihn. Er hat den Eindruck, alles ist zu Ende. Alles, was er darauf aufgebaut hat, was er die letzten 3 Jahre erwartet hat, sich gefreut hat darauf, dass Jesus Sieger ist, dass er König ist, alles wird zunichte gemacht, weil Jesus am Kreuz stirbt. Und dann am Ostermorgen, und jetzt will ich gerade so eine Brücke schlagen auf das, was nachher passiert ist, wie das sehr eng mit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, dann zusammenhängen wird. An dem Ostermorgen, als Frauen zum Grab gehen und entdecken, Jesus ist nicht mehr da, ihnen wird gesagt, Jesus ist auferstanden, er lebt. Die Jünger können es nicht fassen. Und der Petrus und nochmal ein Jünger, sie gehen los, sie fangen an rennen Richtung Grab, weil sie es mit eigenen Augen sehen wollen. Was, das Grab ist leer, das kann nicht sein. Wir haben doch vor 3 Tagen hier reingelegt. Wir sind dabei gewesen, wir haben es mitbekommen. Grosse Steine davon, es kann niemand wegrugeln, auch nicht die paar schwachen Frauen, die da zusammen waren. Und Soldaten bewachen das Grab. Und er fängt an rennen, will es auch sehen, aber der andere Jünger ist schneller dort. Es kommt einem fast so vor, wenn man die Bibelstelle liest, dass der Petrus noch recht gelähmt ist von seinem Versagen. Er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, was wäre, wenn ich anders reagiert hätte. Bin ich die Schuld, dass Jesus nicht mehr da ist? Er hat all das Versagen hat ihn im Leben total gelähmt und er ist nach dem anderen dann dort angekommen. Es hat ihn träge und langsam gemacht, sein Versagen. Und dann hören wir in der Bibel, wie er zurückgeht in seinen Alltag. Nach der Auferstehung von Jesus finden wir die Jünger, gerade der Simon Petrus, in seinem alten Beruf, und da werden wir nochmal einen Ausschnitt sehen, der ganz stark zusammenhängt mit dem, was wir vorhin gesehen haben. Ein Ausschnitt aus einem anderen Jesus-Film, es hat andere Darsteller, also wundert euch nicht, wenn die anders aussehen. Das sind sowieso nicht die original biblischen Personen. Ich hoffe, das ist euch bewusst gewesen. Nicht, gell? Oh ja, was ist da passiert? Nein, das sind wirklich Schauspieler und das sind jetzt andere Schauspieler. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann lesen wir von der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Und im Johannesevangelium Ende vom Kapitel 20, da tönt es eigentlich wie ein Abschluss. Eigentlich wäre schon alles gesagt. Ich lese euch mal vor. Da steht, warum dieses Buch geschrieben wurde. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Eigentlich wie ein Abschluss vom ganzen Brief und dann kommt die Geschichte. Offenbar ist zum Johannes mega wichtig, dass das auch nicht dazugehört. Der komische Anhang ist ihm so wichtig, dass er die Begebenheit erzählt. Und der Johannes hat es geschafft, über scheinbar banale Kleinigkeiten theologische Welten zum Ausdruck zu bringen. Da wird eine nebensächliche Information geben und man liest manchmal ganz schnell darüber hinweg. Und dabei steckt in dieser banalen Kleinigkeit theologische Welt dahinter. Ich würde gerne jetzt 3 Punkte in dieser Predigt erwähnen. Man könnte ganz viel sagen zu dem Thema. Aber beim ersten würde ich mich konzentrieren darauf, dass Jesus durch seine Gegenwart verändert. Die Jünger, haben wir da gerade gesehen, sie sind in ihrem Alltag wieder angekommen. Niemand von ihnen hat gewusst, wie soll es eigentlich jetzt weitergehen. Sie haben am See gewartet, eigentlich auf einen neuen Auftrag, auf eine neue Berufung, eine neue Perspektive. Sie haben sich an sich arbeitslos gefühlt. Die 3 Jahre unterwegs mit Jesus, orientierungslos, jetzt plötzlich. Was ist los? Wir sind am Ende. Wir wissen gar nicht, was tun. Und manchmal gehört das Warten zu unserem Weg mit Gott dazu. Und es tönt so wie nebensächlich, wenn wir lesen in der Bibel, wie der Simon sagt, ich gehe jetzt fischen. Und die anderen sagen, ja gut, dann komme ich mit. Sie wissen wie nicht anders, das war ihren Alltag vorher, ihr Beruf, viele haben das von ihnen gekannt. und sie gehen zurück in ihren Beruf, zurück in das, was sie im Alltag kennt haben. Eigentlich hat Jesus den Petrus zu einem ganz anderen Fischer berufen, zu einem Menschenfischer. Und jetzt, als Jesus ihm begegnet, bringt er ihn am Anfang von seiner Begegnung mit ihm wieder zurück. Das erste Mal, wo der Petrus erwähnt wird, wo wir das hören von ihm, da hat er auch seine Netz ausgeworfen und hat nichts gefangen, ganze Nacht lang. Ist am Ufer gesessen, hat sein Netz schon geflickt, völlig gefrustet. Und Jesus hat predigt. Er ist mit Jesus rausgefahren und Jesus hat gesagt, wirf deine Netze aus. Genau das hat er da am Anfang von seiner Begegnung mit Jesus schon erlebt. Und der banale Fischzug erhaltet jetzt eine viel tiefere Dimension und Bedeutung. Die Jünger haben mit dem See Genezareth ganz viel Unterschiedliches verbunden. Dort am See Genezareth sind sie aufgewachsen, viele. Petrus, wie gesagt, war Fischer auf dem See. Aber auch in dieser Zeit mit Jesus haben sie ganz viel Erlebnis mit dem See verbunden. Sie haben das verbunden mit Erfolglosigkeit, mit Angst, mit Kleinglauben, wo sie hatten, und mit dem Versagen. Der Petrus ist schon mal eben bei seiner Berufung eine Nacht lang da gewesen, hat nichts gefangen, ist erfolglos gewesen. Dann hat es eine Sturmnacht gegeben, wo sie unterwegs gewesen sind, wo sie sich gewundert haben, dass Jesus am Schlafen ist und sie sich abrackert. Sie sind in Todesangst gewesen auf dem See und der Kleinglaube ist ganz oft deutlich geworden, wo sie gemerkt haben, mein Glaube, der kann so viel wachsen. Und immer wieder auch der Eindruck, hey, ich habe versagt. Und der Petrus hat dann einmal auf dem See wie so einen lichten Moment gehabt, wo er Jesus gefragt hat, darf ich zu dir kommen? Und er ausgestiegen ist aufs Wasser, das gewagt hat, mutig war. Und dann übermannet ihn Zweifel und er sauft ab. Der See ist völlig erfahrungsgeladen für die Jünger. Und ich kann mir vorstellen, wo jetzt der Petrus dort an dem See wieder am Fischen war, dass auch all die Erinnerungen wieder hochgekommen sind. Und dann steht es dort, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Wieder genau das. Man rackert sich ab, man schuftet. Und man hat nicht nur den Eindruck, es bringt nichts, sondern man hat wirklich kein Ergebnis. Das Ziel zum Braunwerden ist dort in der Nacht nicht gegeben. Das einzige Ziel, warum er rausgefahren ist, er will Fisch holen. Er hat komplett nichts. Und dann kommt einer von diesen wichtigen Sätzen, wo es heisst, als es aber morgen war, stand Jesus am Ufer. Das Wort enthält wie so einen Schlüssel für all deine Not, für den Misserfolg, für deine Not und Angst, für all dies Versagen, weil Jesus ist schon längst da. Er wartet schon längst. Jesus ist immer auch dort, wo du versagt hast, wo du in Not bist, wo du in Angst bist, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Jesus ist da. Da, wo du dich selber fertig machst, weil du versagt hast. Weil du nicht zu Jesus gestanden bist. Wo du nicht seinen Auftrag ausgeführt hast. Jesus steht am Ufer von deinem Leben, da, wo du vielleicht schlaflose Nächte hast, wo du nicht mehr, vielleicht sogar nicht mehr willst weiterleben, wo es dunkel wird, wo du einfach nicht weißt, wie es weitergehen soll, wo all dein Misserfolg ist. Da steht Jesus am Ufer, aber wir erkennen ihn noch nicht. Simon Petrus hat ihn auch noch nicht erkannt. Obwohl er 3 Jahre mit ihm unterwegs war, hat Jesus offenbar jetzt nach der Auferstehung ist nicht mehr genau das Gleiche gewesen, wie er ihn erkannt hat. Aber Jesus ist dort am Ufer. Er wartet auf dich und er nimmt dich an, gerade wenn du leere Hände hast. Wenn du am Ende bist, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Jesus verändert dann der Simon Petrus durch seine Fragen. Das Erste, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, das Bild war in dem Moment nicht so gut, aber der Text hätte man eigentlich gut hören können. Wo der Unbekannte vom Ufer her gerufen hat, Kind, habt ihr noch nichts gefangen? Ich habe mir vorgestellt, so einen klassischen Angler, einen Fischer. Ich glaube, es kann keine andere Frage so nerven wie die Frage. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, wenn man so am Fluss entlang läuft und man hat dort über dir so Angler und dann fragt, und, schon etwas gefangen? Ist nicht gerade so die optimale Frage, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Je nachdem. Also wenn er natürlich kann erzählen, dann ist alles wieder gut. Aber wenn er wirklich nichts gefangen hat, dann kann nichts mehr das Gespräch besser kaputt machen wie die Frage. Oder so lächerlich zu fragen, und beißen sie heute nicht an? Und ich glaube, wenn du dann von einem Angler keine Antwort erhaltest, hat es nicht den Grund, dass er taub wäre, dass er es nicht gehört hätte, aber auf so eine blöde Frage wird man einfach keine Antwort geben. Bei Jesus hat es jetzt nicht damit zu tun, dass er frustrierte Fischer moppen will. Er stellt die Frage nicht aus einem lächerlichen Grund, habt ihr noch nichts gefangen? So von oben herab. In Jesus kommt eigentlich die Vaterstimme zum Ausdruck. Er nennt sie Kind. Und das ist in dem Moment eigentlich eine Ehrenbezeichnung gewesen. Nicht von oben herab, sondern eine Ehre, Kind. Nennt sie. Und er will, dass sie ihre Armut bekennen. Dass die Jünger eingestehen, nein, wir haben nichts gefangen. Wir haben nichts vorzuweisen. Nein, wir haben es schon wieder nicht gepackt. Jesus führt uns immer wieder zu dieser Erkenntnis von der eigenen Armut. Und ich glaube, wer nicht immer wieder ernüchtert von der eigenen Armut dasteht, wird dienstunfähig und unfähig zur Nachfolge. Wenn wir den Eindruck haben, wir hätten etwas vorzuweisen, unsere Leistung zu bringen und zu zeigen, Jesus, schau mal, auf mich kann stolz sein. Die Erkenntnis von meiner Armut ist die Grundlage meiner Jesus-Nachfolge. Vielleicht denken wir manchmal, wir wären so richtig tolle Hechte. Und wenn wir dann so richtig alles können, dann kann Jesus uns brauchen. Und dann wird er die Welt verändern und retten. Die Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Beim Paulus lesen wir, die Kraft von Gott ist in den Schwachen mächtig. Und Jesus kann nur mit solchen Menschen etwas anfangen, die wissen, dass sie eigentlich vor Gott mit leeren Händen dastehen. Sind deine Hände schon leer genug? Oder schleppst du nur vieles mit dir um? Kind haben dir nichts gefangen. Jesus muss uns manchmal zuerst mal zeigen, wer wir sind. Dass wir uns in seinem Licht wahrnehmen können. Dass wir von Illusionen befreit werden, die wir uns selber manchmal machen. Wie gut, dass wir wären. Nein, ich muss eingestehen, du eigentlich, ich habe nichts. Ich schaffe es nicht. Und der Petrus, für ihn ist das sicher noch doppelt schwierig gewesen, weil das ist sein Beruf. Und wenn du in deinem Job, wo du gelernt hast, wo du andere Angestellte hast und sie anleitest, wie es geht, wenn du musst eingestehen, ich pack's nicht. ich schaffe es nicht, ich habe nichts. Jesus will uns zur Ehrlichkeit zu euch selber führen. Und dann kommt so eine ganz komische Szene, ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Bist du öppe dir mal drüber gestolpert? Das Spannende ist, Petrus in dem Fischerboot beim Schaffen hat er sein Obergewand abgezogen. Und dann tut er sie, bevor er ins Wasser kommt, tut er sein Obergewand anlegen. Ist euch das aufgefallen? Seltsam, oder? Dann denkt er, hey, geht's noch? Jetzt machst du dein Obergewand noch nass. Was hat das für einen Sinn? Und dann werden die 153 Fische erwähnt. 153 ist spannend von dem her, weil das ist zu damaliger Zeit die Zahl gewesen an Nationen, wo sie gedacht haben, so viel gibt's. Sie sind davon ausgegangen, es gibt 153 Nationen. Und wenn sie 153 finden, spannend, die haben das ja sogar gezählt. Dann hätte es eine Bedeutung gehabt, dass das allen Nationen auch gilt, was da passiert. Eben im Vers 7, er gürtete sich das Obergewand und warf sich ins Wasser. Mega schräg. Also was man ja noch kapiert ist, dass man zum Schaffen vielleicht sein Obergewand abzieht. Dann ist man freier, dann kann man schaffen und man muss sowieso sagen, der ganze Dreck beim Schaffen und ich weiß nicht, ob man so sehr in der Nacht braun war, aber morgen vielleicht dann, wenn die Sonne führen kommt. Aber eben seltsam, er tut sich zuerst anlegen, bevor er ins Wasser springt. Warum berichtet uns der Johannes so etwas? Und ich glaube fest, dass es mit dem Anfang der Bibel zu tun hat. Mit dem Sündenfall. Mit dem Moment, wo der Mensch plötzlich merkt, dass er nackt ist, dass er da steht und mit Sünd behaftet ist. Dass er merkt, so kann ich Gott nicht begegnen. Das geht nicht. Da stimmt etwas zwischen mir und Gott nicht. Da kommt Scham. Ich will es verdecken. Das Problem von der Sünde, über die wir uns an sich schämen und die ersten Menschen versuchen, das mit Blättern, mit Laub abzudecken. Der Petrus in dem Moment, der kapiert, dass am Ufer, das ist Gottes Sohn, Jesus. Und seine Nacktheit in dem Moment beim Schaffen, die ist Ausdruck von seiner Sündhaftigkeit. Er merkt, ich habe völlig versagt, ich bin nicht würdig eigentlich, Gott zu begegnen. Und darum legt er sein Obergewand an und gumpet ins Wasser, weil er merkt, ich bin sündhaft. So kann ich Jesus nicht begegnen, weil Jesus hätte an sich kein Problem mit braunbrennenden Oberkörpern, mit muskulösen Oberkörpern, wie er sicher vom Schaffen gehabt hat. Jesus hat damit kein Problem. Aber der Petrus hat festgestellt, so will ich Jesus, so kann ich Jesus nicht begegnen mit all meinem Versagen. Und er hat gewusst, dass Jesus jetzt vielleicht auch ganz kritische Fragen wird stellen. Mach dich gefasst, dass Jesus vielleicht auch dir mal ganz kritische Fragen stellt, wenn du ihm begegnest. Aber Jesus wird dich nie kaputt machen. Im Gegenteil, er wird deine Armut dir vor Augen stellen und dich eigentlich aufrichten. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Jesus verändert dann den Simon durch seine Vergebung und neue Berufung. Das Ende dieser Geschichte ist ja hochspannend. Also der Name Simon hätte am Anfang gehabt, dann ist er von Jesus Petrus genannt worden und spannenderweise wird er jetzt wieder Simon genannt. Das heißt eigentlich, geht er wieder völlig zurück, lässt all das, was er erlebt hat, hinter sich und hat auch wieder seinen alten Namen angenommen, Simon. Und er wird auch von Jesus so angesprochen als Simon. Und wenn der Petrus mit seinem alten Namen angesprochen wird, dann wird eins deutlich. Du Simon, Petrus, zwischen dir und mir, da ist etwas zerbrochen. Da ist etwas nicht mehr gut. Und jetzt ist das Spannende, wie Jesus dann reagiert, dass er auf das Versagen nicht mit einem Vorwurf reagiert, wie wir es ganz schnell tun würden. Hey, was war das eigentlich gewesen? Machst du dich noch entsinnen? Ich habe es dir doch vorher gesagt. Wie kannst du nur? Das wäre unsere Art, oder? Wie wir dem würden begegnen. Die eigene Enttäuschung dem anderen so richtig ins Gesicht schleudern, dass er auch merkt, links und rechts, was eigentlich Sache ist, was er da gemacht hat. Jesus macht das nicht, es kommt kein Vorwurf. Aber Jesus nimmt das Versagen total ernst. Jesus stellt nicht jetzt eine Frage nach Leistung. Nicht nach dem, warum hast du nicht und hättest doch besser, warum hast du es nicht können. Jesus fragt nicht nach der Leistung, so nach dem Motto auch, hey, schaffst du es nächstes Mal? Sondern er fragt nach der Beziehung. Es ist eine ganz andere Art und Weise. Jesus fragt nicht nach der Leistung, sondern nach der Beziehung. Er fragt den Simon, hast du mich lieb? Und wir haben das, das war vielleicht ein bisschen lustig, auch dargestellt gewesen, in einem Film gesehen, dreimal stellt Jesus die Frage. Er nimmt ihn auch zurück an die Stelle, wo er total versagt hat. Wo er dreimal gesagt hat, nein, den kenne ich nicht. Jesus hat ihm die Chance gegeben vor der Veränderung und vor der Wiedergutmachung. Genauso oft, wie er in dieser Nacht vor der Kreuzigung Jesus verleugnet hat, wo er dreimal gesagt hat, ich kenne den Mann nicht, ist er jetzt dreimal von Jesus gefragt worden, hast du mich lieb? Und ich könnte mir vorstellen, in dem Moment beim dritten Mal fragst du dich echt, ey, geht's noch? Hast du mir nicht zugelassen? Aber Jesus hat voll zugelassen, weil er hat ihm ja sogar darauf geantwortet. Ich glaube, das ist ganz fein seelsorgerlich, wie Jesus da mit dem Simon Petrus umgegangen ist. Dass er ihn liebevoll fein dreimal gefragt hat, hast du mich lieb? Eine falsche Entscheidung zu treffen, bedeutet eben bei Jesus nicht, dass ich wertlos bin. Und es kann sein, du hast durchaus auch mal eine falsche Entscheidung getroffen. Du hast versagt in deinem Leben. Du hast den Eindruck, was kann Jesus eigentlich mit mir anfangen? Und Jesus fragt dich auch nicht nach deiner Leistung. Er fragt dich nicht, machst du das nächste Mal besser? Hast du daraus gelernt? Sondern Jesus fragt, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Er geht mit Petrus zurück an den Moment, wo er bitterlich versagt hat. Und Jesus tut das nicht, um ihn fertig zu machen. Er tut es nicht, um ihn vor den anderen bloßzustellen. Er tut es nicht, um eine kleine Rache auszuüben. Sondern er tut es, weil er ihn innerlich heilen will. Innere Heilung gibt es nur mit der Aufarbeitung auch von konkreter Schuld. Jesus nennt Schuld beim Namen. Er geht nicht einfach darüber hinweg. Und damit gibt Jesus ihm eine Chance von einem Neuanfang. Jesus lässt Schuld nicht einfach unter den Tisch gehen. Bei Jesus wird Schuld immer beim Namen genannt. Sie wird vergeben und sie wird geheilt. Warum kann Jesus mit dem Petrus überhaupt weiterarbeiten? Habt ihr euch das mal gefragt? Der, der so bitterlich versagt hat, wie kommt Jesus nicht drauf zu sagen, komm, ich nehme einen anderen. Jesus hat genau am Kreuz das Versagen von allen Menschen, auch von dem Simon Petrus, auf sich genommen. Er hat dort mit der ganzen Schuld, mit der Sünde, mit der Trennung von Gott aufgeräumt. Jesus hat die Schuld nicht einfach weggewischt, sondern er hat sie ernst genommen, todernst. Bis in den Tod hat er sie ernst genommen. Und vielleicht merkst du, dass das moralische Verständnis von Sünde jetzt nicht genügt. Gott hat den Schuldschein schon längst eingelöst, indem er seinen Sohn ans Kreuz genagelt hat. Trotz dem Versagen von Simon Petrus sagt Jesus, ich will dich in meinem Team haben. Und auch wenn du an einem Punkt bist, wo du versagt hast, wo du merkst, was kann Jesus eigentlich mit mir, aber Jesus will genau mit dir weitergehen. Und dann kommt ja der Moment von der Kreuzigung, das ist ja eigentlich heftig, was da passiert. Recht bizarr, an sich ein Mordinstrument zu damaliger Zeit. Eine Todesmaschine, ein Folterinstrument. Das Ziel war, dass die Leute elend verrecken, keine Luft mehr bekommen und dann sterben. Aber für uns Christen hat sich die Bedeutung von dem Folterinstrument geändert mit dem, was Jesus gemacht hat. Weil es letztendlich ihn zwar umgebracht hat, aber wir wissen, 3 Tage später ist er auferstanden, er ist Sieger. Er hat am Kreuz alles auf sich genommen, was uns trennt von Gott. Alle Schuld, alles Versagen. Und mit dieser Liebe, wie er mit Simon Petrus umgegangen ist, geht er auch mit dir um und er fragt dich auch heute an dem Moment, hast du mich lieb? Ich glaube, es steckt auch die Frage nach dem Glauben dahinter, nach dem Vertrauen. Glaubst du mir? Gehörst du zu mir? Und der Petrus antwortet es, ja, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und er muss es bekennen, er muss es in Wort aussprechen. Wir, die wir zu Jesus dürfen, dazugehören, sind nicht besser als andere Menschen. Es ist genau die gleiche Sünde, genau das gleiche Versagen da. Aber wenn du zu Jesus gehörst, bist du besser dran. Weil du hast einen, der für das alles gestorben ist und das wird dir wegnehmen und die Beziehung zu Gott wieder möglich machen. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, sagt er, es ist vollbracht. In dem Moment hat er die Schuld vor aller Welt auf sich genommen. Auch dies Versagen. Und er hat gesagt, es ist einfach allemal erledigt. Es ist vollbracht. Und du hast die Möglichkeit heute, das dürfen für dich persönlich anzunehmen. Und ihm zu antworten, wenn er dich fragt, hast du mich lieb? Wir wollen euch jetzt Zeit geben, über das nachzudenken. Wir sehen das Bild. Und für mich ist das ein Bild, die einen haben das schon öfter gesehen bei mir, ein Bild, das sehr, sehr eindrücklich ist. Weil ich sehe, Jesus ist runtergekommen und er ist in dem Moment, er ist gehebt vom Vater im Himmel und er streckt dir die Hand zu. Wo wir sündig sind, am Versagen sind, wir haben oft den Eindruck, wir versinken, wir ertrinken in unserer Schuld. Aber Jesus streckt dir die Hand entgegen. Er hat es am Kreuz gezahlt. Das Einzige, was du machen musst, ist die Hand von Jesus ergreifen, nehmen. Er hat gesagt, es ist vollbracht, es ist alles gemacht. Und wir dürfen jetzt nachher gleich auch zum Abendmahl kommen und ihm darauf antworten, das entgegennehmen, was er für mich gemacht hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und ich frage mich, wie verdiene ich das eigentlich? Habe ich das verdient? Ich habe doch schon so oft versagt. Wir wollen euch jetzt beim nächsten Lied einen Moment geben, wo ihr selber mit Jesus könnt im Gespräch sein könnt. Und wo ihr das vielleicht neu könnt festmachen könnt. Ihr dürft auch zum Gebetsteam, das ist zur Verfügung. Und nachher werden wir Abendmahl feiern. Das sind alle eingeladen, die Vergebung von Jesus annehmen wollen. Die sagen, ja, du bist mein Herr, Heiland und Erlöser. Und wenn du dich fragst, wie habe ich das verdient, Jesus, dass du das machst für mich? Dann nimm das Lied jetzt für dich, denn er nimmt dich vorbehaltlos an. Er liebt dich vorbehaltlos. Du musst keine Leistung erbringen. Er fragt einfach nach der Beziehung.